Es ist der Vormittag des 10. Oktober 2025. In Güstrow, einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern, verabschiedet sich Dorina L. von ihrem 8-jährigen Sohn Fabian. Er kränkelt, soll heute nicht in die Schule. Sie muss zur Arbeit, macht ihm sein Handy an und sagt, er solle zu Hause bleiben, bis sie zurück ist. Es wird das letzte Mal sein, dass sie ihren Sohn lebend sieht. Als Dorina L. nach Hause kommt, ist der Junge verschwunden. Sie meldet ihn noch am Abend als vermisst. Eine beispiellose Suche beginnt. Die Gegend rund um Güstrow wird mit etlichen Einsatzkräften durchkämmt. 4 Tage später schließlich das entsetzliche Ende der Suche. Fabians Leiche wird gefunden. Und schnell ist klar, das Kind wurde getötet. Am 6. November schließlich, 27 Tage nach dem Verschwinden des Jungen, wird Gina H. festgenommen, die Ex-Freundin von Fabians Vater. Sie gilt als dringend tatverdächtig, soll den 8-Jährigen bereits am Tag seines Verschwindens getötet haben. Und sie war es auch, die die Leiche des Jungen fand, angeblich zufällig beim Spazierengehen. Jetzt steht die 30-Jährige als mutmaßliche Täterin vor Gericht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort MV. Diese Episode wird aus mehreren Teilen bestehen. Wir wollen das Verbrechen an dem 8-jährigen Fabian aus Güstrow beleuchten. Und wir beginnen jetzt erstmal mit der Vermisstensuche. Und bei mir ist meine Kollegin Virginie Wolfram. Sie hat die Suche nach Fabian von Anfang an begleitet. Herzlich willkommen, Virginie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Virginie, du arbeitest ja schon unglaublicherweise seit 19 Jahren bei der OZ und hast dementsprechend auch schon einige Vermisstenfälle miterlebt als Reporterin. Du arbeitest hier als stellvertretende Leiterin des Reporterteams in Rostock. Wann ist dir in diesem speziellen Fall bei der Suche um den vermissten Fabian klar geworden, dass es sich um was Ernsteres handeln könnte?
Ja, also bei mir war es ja so, dass ich quasi den Wochenenddienst hatte, an dem Wochenende, an dem der Junge vermisst wurde. Und am Sonnabend habe ich meinen Dienst gestartet und dann erster Check, Polizeimeldung, und da war Fabian eben immer noch gesucht vom Vorabend. Und relativ schnell habe ich beschlossen, ich fahre dann einmal raus, weil da die Suchmaßnahmen der Polizei losgehen sollten. Und ich muss sagen, es war eigentlich, dass ich von Anfang an irgendwie kein so gutes Gefühl hatte oder eher ein schlechtes Gefühl. Es hieß immer, wir gehen nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Also auch als ich vor Ort war, war das lange Zeit immer die Aussage der Polizei. Wir suchen, wir gehen davon aus, dass er vielleicht zu seinem Papa wollte, abgehauen ist. Oder manchmal gibt es ja auch andere Fälle bei Freunden oder wie auch immer. Ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass das vielleicht nicht so sein könnte.
Kannst du das an irgendwas festmachen?
Ja, das ist vor allen Dingen das Alter des Jungen. Also ich habe ja auch 2 kleine Kinder in einem ähnlichen Alter. Und wir haben ja öfter Vermisstenfälle, Kinder, die fehlen. Meistens tauchen sie 1-2 Tage später wieder auf. Aber wenn man einen 8-Jährigen hat, der dann schon über Nacht weg war, nächsten Morgen nicht aufgetaucht ist, bin ich ja nach in das Waldgebiet gefahren. Das war so gegen Mittag oder späten Vormittag. Da war ja auch noch überhaupt keine Spur von ihm und auch gar keinen Anhaltspunkt, wo er sein könnte. Und im Laufe des Nachmittags und Abends die Wahrscheinlichkeit, dass er sozusagen auftaucht, es gab keine Spur. Vom Alter her habe ich einfach gedacht, ein 8-Jähriger, der vielleicht ausbüxt, das mag schon sein, aber der hält sich nicht so lange irgendwo auf, ohne dann doch irgendwie eine Spur zu hinterlassen oder doch Heimweh zu bekommen. Also das kam mir schon irgendwie seltsam vor. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war eben die Geschichte mit den Eltern, die sind ja getrennt, dass man da kann ja durchaus auch mal ein Hintergrund sein, dass keine Ahnung, wenn man sich gestritten hat oder so. Sowas mal. Aber das wäre dann relativ schnell ja eigentlich aufgeflogen. Deswegen hatte ich eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, als ich hingefahren bin. Vor Ort ist es dann aber so gewesen, dass die Polizei eigentlich mit allen Suchmaßnahmen, als die Hundestaffel kam und so weiter, immer davon gesprochen hat, sie gehen davon aus, dass er hier vielleicht sich irgendwo versteckt hat oder also nicht von einem Gewaltverbrechen.
Wenn wir da nochmal zurückgehen, Fabian lebte in Güstrow und am Sonnabend begann die Suchaktion dann aber in einem Waldgebiet bei Güstrow. Wie kann ich mir das regional vorstellen?
Ja, also bei Zehna im Waldgebiet wurde zuerst gesucht, weil der Vater dort in einem Ortsteil lebt und sie vermutet haben, über diese Bushaltestelle, wo er sonst aussteigt, dass er da vielleicht zu ihm wollte und entweder vielleicht nicht angekommen ist oder sich da irgendwo versteckt hat vielleicht. Und deswegen war dort die Suche, das ist ungefähr, naja, das sind ein paar Kilometer hinter Güstrow, kleiner Ort. Und der Ortsteil da noch kleiner, also da waren wirklich, als ich dort ankam, da sind nicht viele Häuser. Da gibt es dieses Hotel, wo sich dann die ganzen Suchmaßnahmen so ein bisschen zentriert haben und wo der Hotelchef auch dann ganz für alle gesorgt hat dort und die ganzen Hundestaffeln angerückt sind und so weiter.
Derzeit sind gerade Kräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz, die insbesondere im Wohnumfeld des Jungen umfangreiche Befragungen durchführen. Nach jetzigem Stand ist das Kind letztmalig hier gesehen worden, beziehungsweise hier im Bereich der Schweriner Straße verschwunden. Daher sind die Kollegen jetzt dabei und klingeln tatsächlich auch an den Häusern, befragen die Nachbarn, ob sie den Jungen vielleicht gesehen haben könnten oder Hinweise zum Aufenthaltsort haben. Darüber hinaus werden gerade auch Videoaufzeichnungen des ÖPNV gesichtet und ausgewertet, ebenso wie Videoauszeichnungen aus dem Wildpark, da es Hinweise gab, dass er sich dort aufgehalten haben könnte. Ansonsten bitten wir, wie gesagt, weiterhin Zeugen darum, wenn sie etwas gesehen haben oder wenn sie Hinweise haben zum möglichen Aufenthaltsort des Kindes, sich bitte umgehend an die Polizei zu wenden.
Das war ein Ausschnitt aus unserem Live-Ticker mit einem Statement von Polizeisprecherin Anne Schwarz, als die Suche nach Fabian losging. Virginie, du bist morgens losgefahren und dann waren da verschiedene Polizeiautos. Kannst du die Szenerie einmal beschreiben?
Ja, es war, also ich habe erst Kontakt zur Polizei aufgenommen, gefragt, ob es schon irgendwie Ergebnisse gibt, ob sie ihn gefunden haben vielleicht. Und dann hieß es nein und sie suchen jetzt konkret in Güstrow natürlich auch, ne, da wo er hergekommen ist, da haben sie auch gesucht, aber dass sie auch in einem Waldgebiet suchen. Und dann hatte ich mich ja auf den Weg gemacht und als ich ankam, ja, da waren, ich würde sagen, 5, 6, 7 Polizeiautos. Relativ viele Beamte, aber es war noch nicht so übertrieben viel los. Es waren noch 2 weitere Journalistenkollegen vor Ort. Und die haben dort auf die Hunde gewartet. 1, 2 Hunde waren schon da. Aber im Laufe des Nachmittags sind dann immer mehr, also da kamen aus dem ganzen Land Ehrenamtliche, die mit ihren Suchhunden da dann aufgeschlagen sind. Und dann haben sie sozusagen das Waldgebiet durchkämmt. Und niemand durfte auch mehr in das Waldgebiet rein. Das war auch ein bisschen problematisch, weil ja, zum Teil auch eigene Suchen dann gestartet sind von Leuten, die helfen wollten.
Und ach richtig, das war auch bei dem Fall relativ stark, ne, dass die Polizei immer wieder aufforderte, bitte nicht eigenmächtig das Waldgebiet durchkämmen. Das hast du das mitbekommen?
Das war eigentlich schon im Grunde am ersten Tag so, weil in Güstrow gab es mehrere so Suchmannschaften, Trupps, Freunde, Bekannte, auch Menschen, die einfach helfen wollten, die mitgeholfen haben, in den Straßenzügen gesucht haben. Dazu wurde auch aktiv aufgerufen, also nicht von der Polizei, aber aus dem familiären Umfeld. Und in Zehna, im Waldgebiet selbst, kam es einmal zu einer Situation, als ich die Polizei begleitet habe mit den Hunden, dass, als sie die Hunde loslassen wollten, ein Auto aus dem Wald kam, mit einer Familie drin, mit 2 kleinen Kindern auch. Und die haben sie dann angehalten und ja, was machen Sie hier? Also, weil das ist eigentlich jetzt nicht so ein Gebiet, wo man jetzt ständig rumfährt. Ja, wir haben das gehört und wir sind total betroffen und wir kommen auch aus dem Ort und wir wollten helfen und haben gedacht, wir fahren mal los und suchen auch. Und die wurden natürlich dann aber darüber aufgeklärt, dass es schön ist, dass sie helfen wollen, das ist auch aller Ehren wert, aber dass sie eben versuchen wollen, das Waldgebiet möglichst wenig Spuren da sind, die das irgendwie übertünchen, falls er da in dem Waldgebiet sich aufhält, weil man weil die Hunde dann nicht mehr anschlagen.
Und dein Dienst war ja dann abends vorbei. Mit was für einem Gefühl bist du dann wieder nach Hause?
Ja, abends war also schon schlecht, muss man sagen. Also ich glaube, ich bin so zwischen 19 und 20 Uhr, habe ich da die Suchmaßnahmen sozusagen verlassen. Da war es noch nicht ganz vorbei, aber es war klar, jetzt es ist dunkel, es wird da nicht mehr viel passieren.
Ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten dann auch berichtet, dass sie dann auch relativ kurze Zeit später die Suche dann für die Nacht eingestellt haben, weil in dem Waldgebiet auch Jäger unterwegs sind und sie dann gesagt haben, das wird jetzt auch zu gefährlich. Dann.
Genau, das geht natürlich dann mit den Hunden und den Menschen, die dann da durch die Büsche streifen, auch nicht. Die können ja schon viele Kilometer zurücklegen und die können theoretisch auch nachts, das hatten die mir auch erzählt, die Hundeführer, ja, das geht auch nachts, die haben gar kein Problem, die können da mit Lampen, aber wenn natürlich gejagt wird, dann ist es natürlich das Risiko viel zu hoch. Ich bin nach Hause gefahren, mit nicht so einem guten Gefühl, weil dann war es nun schon 1,5 Tage her. Es hieß ja, am Freitag war er ja schon eigentlich im Grunde morgens oder mittags dann weg, weil er ja zu Hause war eigentlich. der Zeitraum erschien mir dann wirklich sehr lang für ein Kind, was irgendwie ausgebüxt ist. Insofern hatte ich eher ein schlechtes Gefühl, aber natürlich hofft man, dass das anders ausgeht.
Was ist dir besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben von dem Fall?
Eigentlich im Grunde zwei, drei Sachen. Was so besonders ist, ist, dass am Ende sozusagen jetzt eine Frau vor Gericht steht, für die natürlich jetzt auch noch die Unschuldsvermutung gilt. Aber das ist natürlich, ich habe schon viele Prozesse begleitet, sehr selten, dass wegen Mord und dann auch noch wegen Mord eines Kindes quasi eine Frau vor Gericht steht. Das hat mich schon sehr, muss ich sagen, bewegt. Also immer noch, da muss man natürlich abwarten, was überhaupt rauskommt. Aber das ist natürlich eher die absolute Ausnahme. Familiäres Umfeld, das ist natürlich immer ein Thema, klar. Das ist ja bei vielen Fällen so, aber meistens ist es doch anders. Und dann natürlich am Ende, als Mama, sag ich mal, ist sowas immer, ja, auch besonders schwer, auch als Reporterin, du bist vor Ort, klar, man ist dann in seinem, was man tut, ne, in seinem Film irgendwie, aber das lässt einen natürlich nicht los, da kann man sich wahnsinnig gut reinversetzen, das ist der absolute Horror, ne, für jede Familie und deswegen sind solche Fälle natürlich auch immer irgendwie am schwierigsten, ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Virginie.
Gerne.
Heute habe ich mich mit meinem Kollegen Alexander Kalski verabredet. Alex ist bei uns Investigativreporter und hat den Fall Fabian auch ganz intensiv betreut. Alex, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo und sehr gerne.
Du bist nach dem ersten Wochenende eingestiegen. Also Fabian war am 10. Oktober, das war ein Freitag, verschwunden. Du warst quasi ab Montagmorgen dann dabei. Lag da schon in der Luft, dass was Schlimmes passiert sein könnte?
Ich glaube, dass an dem Montag noch sehr viele von den Einsatzkräften optimistisch in den Tag gestartet sind. An dem Montag war ja auch erst die Polizei in der Schule von Fabian und hat dort noch mit Klassenkameraden gesprochen. Und ich glaube, da war immer noch die Hoffnung, dass er sich bei einem Schulfreund, Schulfreundin irgendwie versteckt hat. Es war ja auch erst wenige Wochen oder Monate zuvor der Fall beispielsweise in Sarnitz, wo ein Mädchen sich 3 Tage lang bei einer Freundin versteckt hatte. Ich glaube, die Hoffnungen schwingen noch so im Hinterkopf bei sehr viel mit oder dass er vielleicht doch irgendwie zu seinem Vater ausgebüxt ist und sich dort irgendwie aufgehalten hat. Aber natürlich war im Hinterkopf, dass wenn ein Kind mehr als 3 Tage spurlos verschwunden ist, dass die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch ist, dass dort etwas passiert ist, sei es ein Unfall oder ein Verbrechen. Also es war schon wahrnehmbar. Es war eine angespannte Situation schon an dem Montag.
Zumal er ja auch noch wirklich klein war, ne? Also 8 Jahre. Ich glaube, das Mädchen aus Sarnitz war 12 oder so. Ist genau. Dann vielleicht auch nochmal was anderes. Beschreib doch mal bitte, wie das vorangegangen ist. Du bist Montagmorgen zur Arbeit gekommen und dann, wie ist das dann abgelaufen?
Dann ging es eigentlich recht schnell. So der Fall hat ja übers Wochenende schon sehr viele Menschen interessiert und beunruhigt, besorgt. Von daher war für uns klar, dass wir an dieser Berichterstattung dranbleiben, dass wir die Suchmaßnahmen weiter verfolgen. Und dann bin ich sehr schnell Montagmorgen nach Güstrow gefahren von Rostock. Am Montag startet ja alles sehr viel so um den Inselsee und auch noch um einige Industriegebiete am Stadtrand von Güstrow. Und dann bin ich erstmal so die Stellen abgefahren, wo ich wusste, dass die Polizei suchen wird. Wir waren ja auch immer in sehr engen Kontakt mit den Einsatzkräften vor Ort.
Also wusstest du, wo du hinfährst und hast dich dann dort vor Ort mit Polizisten getroffen?
Genau.
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich hatte mich vorher mit der Polizei verständigt, mit dem Sprecher der Polizei Güstrow, die quasi so die Suchmaßnahmen koordiniert haben und für uns als Presse irgendwie als Ansprechpartner vor Ort waren und habe mir einmal schildern lassen, wo am heutigen Tag oder an dem Montag eben die Suchmaßnahmen weitergehen werden. Dort wurden mir dann ein paar Bereiche genannt, eben so dieses Industriegebiet so am Stadtrand, aber auch noch der Sumpfsee ist auch noch so ein kleiner See in Güstrow. Und dann bin ich dort erstmal die Stellen abgefahren, habe geguckt, so sind die Polizisten schon vor Ort, kann man da schon irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen, was steht heute an. Dann bin ich Ort für Ort einmal abgefahren und habe vor Ort dann mit den Einsatzkräften gesprochen, habe geguckt, was machen die da, habe die Suchmas da ein bisschen beobachtet.
Und was hast du so beobachtet? Kannst du dich da erinnern?
In dem Industriegebiet waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei vor Ort. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau abschätzen, wie viele Polizisten insgesamt dort in dem Industriegebiet waren. Vielleicht so 20, 30 Beamte, die sich dann immer in kleinen Gruppen aufgeteilt haben und Lagerhallen abgestritten sind, geguckt haben, wo kann man irgendwie rein, so wo könnte er sich eventuell aufhalten, wenn er sich hier versteckt hält. Das ist ein großes Müllentsorgungsgebiet dort gewesen, also eine Anlage. Und dann sind die Polizisten da zwischen den Hallen lang gemarschiert, immer in Reihen oder auch durch angrenzende Waldgebiete, um einfach keinen Zentimeter irgendwie auszulassen. Und falls er sich irgendwo versteckt oder liegt, dass man ihn halt schnellstmöglich irgendwie findet.
Okay, und wie hast du die Suche nach dem Jungen dann erlebt? Wie war dann die Entwicklung? Ab wann wurde irgendwie spürbar, okay, dieser Achtjährige sitzt wahrscheinlich nicht bei irgendeinem Kumpel?
Offiziell wurde natürlich auch immer von der Polizei gesagt, so, wir gehen davon aus, dass er lebt. Und was natürlich aber auch logisch ist, Man gibt ja die Hoffnung nicht auf, solange man nicht irgendwie klare Belege dafür hat, dass es eben vergebens ist. Aber ich glaube, spätestens nachdem auch die Befragung an der Schule an dem Montagmorgen nichts ergeben hat, ich glaube, dann war es relativ vielen Leuten klar, dass das höchstwahrscheinlich kein gutes Ende mehr nimmt, diese Suche. Und ich glaube, man hat es auch daran gemerkt, so dass sich halt im Laufe des Montags die Suchen immer mehr auf die Seen konzentriert haben. Und
weil davon
alles
ausgegangen wurde, dass es einen Unfall gegeben haben könnte?
Ja. So, und wenn dann wirklich nur noch an Seen gesucht wird, ist, glaube ich, jedem irgendwie klar, dass nach 3 Tagen da Fabian halt nicht mehr lebend gefunden wird. Mhm. Auch wenn es natürlich nicht irgendwie offen kommuniziert wurde, auch um die Familie vielleicht noch ein bisschen zu schützen. Es gab natürlich auch schon im Vorfeld so Indizien, die schon darauf hindeuteten, dass er nicht einfach ausgebüxt war. Wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass er ohne Jacke aus dem Haus war, dass er sein Handy nicht mitgenommen hatte, kein Portemonnaie, kein Geld, dass er ohne Fahrrad los war. Und wir haben auch von Leuten aus dem Umfeld gehört, dass er eigentlich überall mit Fahrrad hinfährt, wenn er irgendwo in Güstrow unterwegs ist und nicht einfach nur zu Fuß geht. Und das sind dann natürlich auch schon Indizien, die einem schon im Vorfeld skeptisch werden lassen haben. Aber ja, so die Länge nachher von der Suche, dann war es, glaube ich, jedem klar, dass das kein gutes Ende nimmt.
Und dann ist es ja am Dienstag dazu gekommen, dass Fabian gefunden wurde, Fabians Leiche gefunden wurde. Da warst du auch vor Ort.
Ja.
Wie lief das ab?
Ich würde nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen auf den Montag, so ab den Nachmittag, weil da ja Leichenspürhunde im Inselsee angeschlagen haben. Es war natürlich noch nicht klar, ob da jetzt wirklich was liegt, aber das war natürlich auch schon, ich glaube, das war so der finale Dämpfer für alle. So, weil irgendwie dann wurde es, glaube ich, wirklich jedem klar, dass die Suche, dass man nur noch Fabians Leiche finden wird, auch wenn das nicht der Fundort war, aber es war so das erste richtige Alarmsignal, glaube ich, wo es nachher jedem bewusst wurde. Von daher konzentrierte sich ja am Dienstag erstmal alles auf den Inselsee, auf diesen Ort, wo die Hunde angeschlagen haben. Es wurden ja dann am Montag auch noch insgesamt 5, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 5 Hunde an diese Stelle langsam herangeführt, um wirklich zu bestätigen, ja, irgendwas liegt da im Schilfgürtel. Von daher war am Dienstag dann der komplette Fokus erstmal auf diesen Bereich am Inselsee. Dort kommen dann Feuerwehrtaucher zum Einsatz, die den Bereich abgesucht haben. So gegen Mittag hatte man dann aber irgendwie das Gefühl, dass irgendwas im Busch ist.
Wie ist die Stimmung bei sowas?
Sehr ruhig. Also da wird nicht sehr viel gesprochen, auch so die Einsatzkräfte waren sehr ruhig, sehr konzentriert. Da merkt man dann einfach, dass da sehr viel Know-how und Übung, also die funktionieren einfach. Ich glaube, das gehört dann auch einfach so ein Stück weit zum Selbstschutz, dass man so das ein bisschen ausblendet, was einen wahrscheinlich erwarten wird. Und dann funktionieren die Einsatzkräfte. Und ähnlich habe ich es auch so bei uns Journalisten wahrgenommen, die vor Ort waren. Also es war sehr ruhig. Die Leute hatten ihre Routinen und waren darauf sehr fokussiert und haben das, glaube ich, erstmal nicht so sehr an sich rangelassen, was den Tag wahrscheinlich auf uns alle zukommen wird. Von daher war es eine sehr ruhige und ich würde sagen auch bedrückende Stimmung, weil man wusste, dass man jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie eine Leiche finden wird. Aber wie gesagt, so gegen Mittag, würde ich sagen, so hat man gemerkt, dass irgendwas im Busch war, weil die Atemgeräte der Taucher von der Feuerwehr, die waren dann halt nach einer gewissen Zeit leer, der musste gewechselt werden, dann hatten die auch erstmal Zeit für Pause und sich regenerieren. Und dann sollte der Taucheinsatz eigentlich weitergeführt werden. Aber dann hieß es auf einmal, dass er nicht weitergeführt wird. Und Einsatzkräfte erstmal zusammenkommen und das weitere Geschehen absprechen. Und dann hat man sich natürlich schon gefragt, so warum taucht man jetzt nicht weiter? Ich würde sagen, so, es war ungefähr eine Stunde später, wo es uns dann aber klar, warum nicht weiter getaucht wurde, weil parallel zu den Maßnahmen eben bei der Polizei ein Anruf einging, dass man eine Kinderleiche in Klein-Upal gefunden hat, knapp 20 Kilometer entfernt von Güstrow, ein kleines Dorf.
Seit vergangenem Freitag haben sich viele unserer Einsatzkräfte der Polizei, viele Einsatzkräfte auch der Feuerwehren aus Güstrow, aber auch der Berufsfeuerwehr aus Rostock, sowie auch viele Freiwillige mit der intensiven Suche nach einem 8-jährigen Vermissten aus Güstrow beschäftigt. Die Suchmaßnahmen waren so intensiv, dass wir dann am heutigen Tag sogar wasserseitig mit der Unterstützung der Berufsfeuerwehr aus Rostock die tiefen Bereiche des Güstrower Inselsees durchsucht haben. Leider ereilte uns im Verlauf des Vormittags eine traurige Nachricht. Hier kam die Mitteilung, dass eine Spaziergängerin in einem Waldgebiet bei der Ortslage Klein-Upal einen Kinderleichnam gefunden hat und nach derzeitigem Stand aller Erkenntnisse, aber natürlich unter Vorbehalt auch der rechtsmedizinischen Untersuchung, handelt es sich hierbei um den 8-jährigen Jungen aus Güstrow. Wir bitten euch inständig, von weiteren Spekulationen, aber auch vielleicht von Mutmaßungen im Bereich der sozialen Netzwerke Abstand zu nehmen, auch aus Respekt vor der Familie des vermissten Jungen.
Das war nochmal ein Ausschnitt aus unserem OZ-Live-Ticker. Und die Stellungnahme stammt von Florian Müller, dem Pressesprecher der Polizeiinspektion Güstrow. Das war der Moment, als er die Öffentlichkeit über den Leichenfund informierte. Und Alex, wie ging es dann weiter?
Und dann haben wir erstmal alle unsere Arbeit gemacht, haben quasi die Berichterstattung weiterverfolgt, dass es einen Leichenfund gab in der Nähe von Güstrow. Und dann haben sich eigentlich alle in die Autos gesetzt und sind nach Klein-Upal gefahren. Aber der Ort war zu dem Zeitpunkt auch schon voller Polizei, als wir ankamen. Der Weg zur Fundstelle war komplett abgeriegelt. Klein-Upal ist so ein wirklich kleiner Ort an einem See bei Güstrow und von so einem relativ zentralen Platz im Ort führt dann ein Feldweg eben an dem See vorbei, dort an einem kleinen Tümpel. Dort wurde Fabians Leichnam gefunden an dem Dienstag.
Eine Spaziergängerin hatte Fabian gefunden und sich bei der Polizei gemeldet. Dort war die Frau bereits bekannt. Bei ihr handelte es sich um Gina H., die sich, vorgeblich als Ex-Freundin von Fabians Vater, an der Suche nach dem 8-Jährigen beteiligt hatte. Bald allerdings sollte sie ganz anders ins Visier der Beamten geraten.
Was natürlich auch wichtig ist, ist, sobald wir wissen, dass der Verdacht eines Verbrechens besteht, kommt ja auch die Staatsanwaltschaft ins Spiel. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat die Polizei, stimmt sich ja auch mit dieser Ermittlungsbehörde ab. Und weil es jetzt eben nicht mehr in Anführungszeichen nur eine Suchmaßnahme nach einem Kind ist, sondern die Ermittlungen in einem Verbrechen oder in einem mutmaßlichen Verbrechen, sind natürlich auch ganz andere Bestimmungen, die Ermittlungsbehörden da irgendwie einhalten und sind da deutlich sensibilisierter in dem Fall, welche Informationen sie nach außen dringen lassen und welche nicht. Von daher haben wir an dem Dienstag von den Ermittlungsbehörden erstmal relativ wenig erfahren, außer dass die Leiche gefunden wurde, dass der Verdacht besteht, dass es sich um Fabian handelt. Das war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht hundertprozentig klar. Das kam ja dann, glaube ich, erst an dem Freitag in der Woche, als das wirklich bestätigt wurde, dass es sich um Fabian handelt und dass es Anzeichen gibt, dass es ein Gewaltverbrechen gab. Das waren die offiziellen Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt an dem Dienstag hatten.
Hast du mit Menschen von vor Ort gesprochen, also abseits von Polizei und Journalistenkollegen, sondern auch hast du mit Anwohnern oder so zu tun gehabt?
Also wir haben uns an dem Dienstag noch in Klein-Upal mit Menschen unterhalten, die dort leben. Und es war im ganzen Ort, glaube ich, eine sehr bedrückte Stimmung und auch eine sehr aufgewühlte, verunsicherte. Ich kann mich noch an das Gespräch mit einer Frau erinnern, die einige Häuser weiter gewohnt hatte, die auch draußen stand und das ganze Treiben beobachtet hatte. Weil das, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich ist in diesem kleinen Ort, dass so viele Polizeifahrzeuge vor Ort sind. Die hat uns auch erzählt, dass sie nicht wisse, wie sie jetzt mit ihren Kindern das irgendwie machen sollte, weil sie auf Reha fahren musste für ein paar Wochen, nicht zu Hause war. Natürlich war der Vater noch da und auch Großeltern. Aber sie hat sich als Mutter einfach wahnsinnig viel Sorgen gemacht, weil in ihrem kleinen Ort gerade irgendwie ein Kind ums Leben gekommen ist, wahrscheinlich durch ein Verbrechen. Und sie zwei Kinder hatte, zwei Söhne hatte, von dem der Ältere auch in Fabians Alter war. Und dann nimmt man das natürlich als Elternteil viel intensiver wahr, als Menschen, die jetzt keine Kinder haben. Und sie war einfach sehr verunsichert, wie sie jetzt in den Wochen, gerade wenn sie nicht da ist, ihre Kinder nicht sieht, wenn die alleine im Dorf spielen. Da hat sie einfach sehr viel Angst vor gehabt. Sie hat uns erzählt, dass sie quasi schon gerade ihrem ältesten Sohn irgendwie die nächsten drei Wochen irgendwie quasi Hausarrest geben wollte, dass er nicht raus sollte. Ich finde, das verdeutlicht einfach beispielhaft, wie verunsichert viele Menschen waren. Mhm. Nicht nur ein kleiner Upal, auch ein Güstrow. Es war auch da, war eine ähnliche Stimmung. So, wir haben auch dort mit Leuten gesprochen oder auch persönliche Bekanntschaften in der Region. Das Thema war einfach omnipräsent.
Ja, im Verlauf des Podcasts werden wir auch noch von Jens-Peter Schulz hören. Das ist der Pastor aus Güstrow. Und im Gespräch mit ihm haben wir eben auch nochmal herausgestellt, wir sind ja hier wirklich auch in einer ländlichen Umgebung. Ne? Da ist es nicht so, dass da ständig Kinder verschwinden, die dann irgendwann wieder auftauchen oder auch nicht. Keine Ahnung, in Berlin oder sonst wo. Ne? Das ist
schlägt natürlich in so einer Region nochmal ganz anders ein. Und gerade in einem ländlichen Raum, du nahmst Berlin als Beispiel, da hast du natürlich in so einer Großstadt eine ganz andere Anonymität. Das ist jetzt halt in Güstrow nicht der Fall. Fabians Mutter arbeitet im Einzelhandel, so viele Leute in der Stadt kennen sie, so ob es vom Einkaufen ist, so das Gesicht. Das macht natürlich dann was mit den Menschen, wenn man quasi auch einen Bezug zu den Angehörigen hat, die gerade dieses tragische Schicksal erleben müssen.
Wie belastend ist es, wenn man über so einen Fall berichtet als Journalist?
Klar wühlt einen das auf. So gerade wenn man weiß, da ist ein Gewaltverbrechen passiert und eins, was schon irgendwie krasse Ausmaße angenommen hat von der Art, wie die Tat abgelaufen sein soll, dann stellt man sich natürlich die Fragen, so was ist in dem Jungen so irgendwie so in seinen letzten Stunden durch den Kopf gegangen, so was hat er irgendwie erlebt, so wie krass war das für ihn, was müssen gerade irgendwie so die Angehörigen durchmachen, so, denn man versetzt sich da schon irgendwie oder denkt sich da irgendwie rein in die Situation, die diese Menschen irgendwie gerade durchmachen müssen. Aber ich versuche das immer ein Stück weit schon von mir trotzdem irgendwie fernzuhalten. Ich glaube, das wäre jetzt nochmal irgendwie viel, viel schwerer gewesen, so wenn ich selbst Vater gewesen wäre. Da habe ich auch mit anderen Journalisten drüber geredet, die Vater waren oder Mütter waren. Für die war das schwer, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil natürlich eine ganz andere Betroffenheit da ist. Aber nichtsdestotrotz beschäftigt einen das. So, also es lässt einen nicht kalt und gerade weil man ja merkt auch, was das mit der Stadt, mit der Region macht, kommt man, also das beschäftigt einen. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass ich das abends, wenn dann doch Feierabend irgendwann war, dass man das so ein Stück weit so die Empfindung auf Arbeit lassen konnte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so diesen Knopf irgendwie findet und abschaltet. Ich glaube, das hat dann wenig mit Empathielosigkeit zu tun. So, das ist dann einfach Selbstschutz.
Alex, ich würde gerne noch auf eine Sache kommen. Wir sind jetzt kurz vorm Prozess. Es geht jetzt los. Die Tatverdächtige wurde einige Wochen nach Leichenfund festgenommen und sie ist diejenige, die die Leiche gefunden hat. Wie ist denn sie überhaupt ins Spiel gekommen? Wann ist sie so in das Licht der Öffentlichkeit gerückt? War das schon, als die Leiche gefunden wurde? Oder kannst du das noch erzählen?
Im Endeffekt war das mit Leichenfund. Also es war sehr schnell klar. Ich kann jetzt nicht mehr so hundertprozentig rekonstruieren, wer zuerst öffentlich gemacht hat, dass sie auch die Person war, die Fabians Leiche gefunden hat. Aber das war auf jeden Fall noch den Tag klar. Mhm. So, also es ging sehr schnell, dass klar war, dass Gina H., so als Ex-Freundin von Fabians Vater, seine Leiche gefunden hat. Und klar heißt das erstmal gar nichts, aber es hat natürlich ein Geschmäckle. So, weil das schon ein krasser Zufall ist, weil sie auch nicht eben mal um die Ecke wohnt, jetzt auch nicht sehr weit weg, so sind knapp 15 Kilometer bis zu dem Dorf, in dem sie lebt. Aber dass sie ausgerechnet da vorbeiläuft, auf diesem Feldweg und den Sohn findet, weckt natürlich einen gewissen Verdacht, der auch sehr schnell bei allen irgendwie präsent war. Nichtsdestotrotz galt zu dem Zeitpunkt, auch jetzt zu Prozessbeginn, natürlich immer noch die Unschuldsvermutung. Wir wissen einfach noch nicht, was genau passiert ist. Wir kennen auch noch nicht sehr viele Details, was die Ermittlungsbehörden ermittelt haben an Beweisen, an Indizien, die Tage so ein bisschen rekonstruieren können. Aber sie war sehr schnell im Fokus, auch der Öffentlichkeit. Da haben sich sehr viele sehr schnell drauf eingeschossen, dass sie eine tatverdächtige Person ist. Es wurde am Anfang natürlich noch nicht so klar kommuniziert von den Ermittlungsbehörden. Einfach auch, um diese Unschuldsvermutung aufrechtzuerhalten. Und das sind kleine Dörfer, man kriegt sehr schnell raus, wer ist wer und wo wohnen die Leute, um auch sie als möglicherweise tatverdächtige Person zu schützen. Weil es natürlich auch dort in den sozialen Medien mit dieser Information auch sehr rabiate Kommentare gab und auch dort sehr viele Anfeindungen gegen sie gab. So, von daher, sie war sehr schnell im öffentlichen Fokus an dem Tag schon.
Ja. Und jetzt steht sie vor Gericht. Wir werden diesen Prozess natürlich verfolgen. Du bist unser Korrespondent quasi, unser Gerichtsreporter von vor Ort. Wir werden dich dann im Laufe des Prozesses auch nochmal hier im Podcast begrüßen. Deswegen erstmal an dieser Stelle vielen Dank und schauen wir, wie es weitergeht.
Das machen wir, vielen Dank.
Während die Polizei nun nicht mehr wegen eines vermissten Kindes, sondern wegen eines Schwerverbrechens ermittelt, herrscht in Güstrow, dem Heimatort des kleinen Fabian, Entsetzen. Die Menschen versuchen, das Unfassbare zu fassen. Und der Pastor des Ortes, Jens-Peter Schulz, kämpft mit all seiner Kraft darum, denen Halt zu geben, die nicht wissen, wohin mit ihrer Trauer, ihrer Angst und ihrer Wut. Das war Folge 1 von Tatort MV, der Fall Fabian. Moderation Carla Quick. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer und Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG.